Hallo, herzliche Grüße zur neuen Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Man hat die Wertschöpfungskette der Schienenproduktion zerschnitten und sie kommt nicht mehr zusammen. Das ist vielleicht die Oberüberschrift. Und natürlich war der Gedanke genau der gleiche, den Sie sagten. Man gibt erstens die Länder Geld, um den Schienenpersonennahverkehr selber mit eigener Kompetenz dezentraler zu organisieren, weil man dort höhere Kompetenz vermutete. Die Länder haben diese Kompetenz aber nicht, sondern sie regieren diese Schiene nach eigenen Gesichtspunkten, was nicht gesamtgesellschaftlich aufgeht.
Ist die Bahn noch zu retten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Andreas Knie.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Manchmal sind unsere Themen ganz aktuell und da tut's dann gut, neben den Nachrichten auch noch ein bisschen ruhigere Einordnung zu bekommen, und so ist es heute. Und wenn Sie oder ihr auch ein aktuelles Thema habt, zu dem ihr gerne den wissenschaftlichen Kontext hättet, lasst uns das doch wissen. tonspur@rheinische-post.de ist die Mailadresse, aber ich lese natürlich auch alle Kommentare und ich freue mich sehr über Anregungen, Lob und über Kritik natürlich auch. In der vergangenen Woche gab es ja zwei Nachrichten über die Bahn, die beide aufsehenerregend waren. Die erste, das Unternehmen macht immer noch Milliardenverluste. Die zweite, die Bahn kriegt wahrscheinlich neue Milliarden aus dem Infrastrukturschuldenprogramm der Bundesregierung, wenn die Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden. Und da wollten wir natürlich wissen, ist es schlau? Ist die Bahn überhaupt noch zu retten? Kann sie eine tragende Rolle spielen, wenn mit der Verkehrswende irgendwann mal ernst gemacht wird? Und wir hatten das Glück, dazu Andreas Knie zu erreichen. Der ist der Verkehrsexperte am Wissenschaftszentrum Berlin und leitet da die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Hallo, Herr Knie.
Hallo, guten Tag.
Herr Knie, wir wollen über die Deutsche Bahn reden und zwar vor allem über den Zustand des Unternehmens und des Verkehrs. Die Bahn macht immer noch Milliarden Verluste, obwohl die Fahrgastzahlen zunehmen wie verrückt. Was ist da los?
Naja, erstmal nehmen die Fahrgastzahlen leider nicht so zu wie verrückt, denn wenn wir mal das gesamte Kunstwerk nach der Bahnreform anschauen, die 1994 ja Bundesbahn und Reichsbahn zusammengebracht hat und danach mit sehr viel Geld und sehr viel Aufwand zu einem neuen Verkehrsunternehmen geführt wurde, sind die Zahlen doch deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Und das heißt, wir haben heutzutage praktisch nur leicht mehr Fahrgäste in den Zügen wie schon in den 90er Jahren. Das gehört leider zur Wahrheitsfindung dazu.
1,73 Milliarden Fahrgäste waren im vergangenen Jahr mit der Bahn unterwegs. Wie kommt das, dass dieses Unternehmen trotzdem immer noch Milliarden Verluste macht?
Ja, das Unternehmen hat ja lange Jahre keine Verluste gemacht und hat jetzt erst in den letzten Jahren Verluste gemacht. Natürlich sind da Sonderbedingungen wie die Pandemie, die nach wie vor noch wirkt, einzupreisen. Aber in der Tat gibt es ein strukturelles Problem. Die Bahn ist durch die Bahnreform, das muss man im Nachhinein sagen, einfach zerschlagen worden. Wir haben zu viele unterschiedliche Einheiten. Wir haben ein Netz, was nach eigenen Gesichtspunkten operiert, was auch nach eigenen Ideen sich modernisiert, Baustellen baut. Das ist nur mühsam mit dem Fernverkehr abgestimmt. Der wiederum ist überhaupt nicht mehr synchronisiert mit dem Nahverkehr, mit dem SPNV, mit dem Schienenpersonennahverkehr. Das sind die roten Züge. Und das Ganze ist weder mit Station und Service, also die Bahnhöfe betreuen, oder gar mit Cargo vernünftig integriert betrieben. Das heißt, wir haben verschiedene Bahnen, die nicht aufeinander abgestimmt sind, die gegenüber Kunden auch keine Gesamtverantwortung tragen. Keiner sagt, ich war es, sondern jeder schiebt die Verantwortung auf jemand anderen. Und das Ganze führt dazu, dass dieses Unternehmen in dieser Form nicht wirklich funktioniert. Die Bahn, muss man sagen, ist im wahrsten Sinne des Wortes kaputt. Und da hilft auch nicht noch mehr Geld, sondern nur noch eine Bahnreform, die nur so aussehen kann, dass man alles wieder integriert. Dazu gehört, da muss man der Wahrheit ins Auge blicken, dass man auch bei der Bahnreform gemachte Unterscheidung in Fernverkehr und SPNV wieder zurücknimmt. Die hat sich überhaupt nicht bewährt. Und die Länder, die da natürlich sehr viel Geld bekommen haben, um die Bahn dezentral nach eigenen Gesichtspunkten zu führen, müssen das wieder abgeben. Und wir brauchen wieder eine integrierte Bahn ohne die Länderbeteiligung.
SPNV ist der Schienenpersonennahverkehr, der ausgeschrieben wird, an dem sich auch Wettbewerber beteiligen können. Man hat ja einmal gedacht, das sei ein vernünftiger Weg, um der Bahn den Wettbewerb beizubringen. Und man sieht ja auch bei den Pünktlichkeitszahlen, dass genau da, wo es Wettbewerb gibt, die Bahn selber auch pünktlicher ist. Also das könnte man doch auch als Signal nehmen dafür, dass die Idee so falsch gar nicht war.
Man hat die Wertschöpfungskette der Schienenproduktion zerschnitten und sie kommt nicht mehr zusammen. Das ist vielleicht die Oberüberschrift. Und natürlich war der Gedanke genau der gleiche, den Sie sagten. Man gibt erstens die Länder Geld, um den Schienenpersonennahverkehr selber mit eigener Kompetenz dezentraler zu organisieren, weil man dort höhere Kompetenz vermutete. Die Länder haben diese Kompetenz aber nicht, sondern sie regieren diese Schiene nach eigenen Gesichtspunkten, was nicht gesamtgesellschaftlich aufgeht. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, Ausschreibungen sind nur dazu da, einen Kostenwettbewerb zu machen, der zu Lasten erstens der Bezüge der Zugfahrer, also der Zugbegleiter und der Zugführer gegangen ist, mittlerweile ein bisschen ausgeglichen durch starke Gewerkschaftsarbeit, aber vor allen Dingen zu Lasten der Innovation. Diese Pakete werden zum Teil 10 bis 15 Jahre ausgeschrieben, werden sehr kompliziert ausgeschrieben. Wir haben hier bei der S-Bahn gerade in Berlin fast 10 Jahre gebraucht. Das kostet unglaubliches Geld. Da werden nur die großen juristischen Konzerne reich und glücklich. Am Ende haben wir einen nicht funktionierenden Nahverkehr, der günstig angeboten, der aber nicht nachhaltig operiert. Und wir haben ja nun spektakuläre Pleiten schon erlebt. Das heißt, wir müssen hier eine Reform starten, die wieder das Gesamte in den Blick nimmt und den Wettbewerb nicht um einzelne Wertschöpfungsglieder macht, wie das gedacht war, sondern die Bahn als Ganzes in den Wettbewerb stellt.
Sie würden sagen, dass die Trennung von Netz und Betrieb auch ein Fehler war. Man hat ja das Netz der Bahn abgetrennt vom operativen Geschäft des Bahnfahrens. War das richtig oder falsch?
Das stellt sich im Nachhinein heraus, war völlig falsch, denn die Bahn ist keine Autobahn. Man hat ja die Analogie, das ist ja vor allen Dingen von Ökonomen gemacht worden, dieses Rezept, und nicht von bahnfahrenden oder bahnkompetenten Menschen. Man denkt, ach, wir haben ja die Autobahn und da fahren ja verschiedene Autos aufeinander, das geht ja. Nein, ein Auto ist ein selbststeuerndes, einheitlich organisiertes Wesen. Die Bahninfrastruktur, die Straßeninfrastruktur ist davon völlig getrennt. Bei der Schiene ist es völlig anders. Traktion und Trasse, wie man so schön sagt, gehört integriert zusammen. Der Fahrdienstleister muss beide Seiten, muss die Schiene, muss das Zugmaterial darauf koordinieren. Das gehört zusammen integriert. Mit der digitalen Überwachungstechnik wird diese Integration noch viel intensiver und viel notwendiger. Und die dann zu trennen, und das zeigt uns auch die internationale Erfahrung, ist eine schlechte Idee. England hat es sehr, sehr weit getrieben, baut das jetzt Stück und Stück zurück. Die Franzosen sind auch auf halber Strecke wieder umgekehrt. Die Schweiz, Österreich haben gar nicht erst damit angefangen. Deutschland muss hier endlich wieder, ich sag mal, wirklich aufwachen, gucken und eine Bahnreform 2.0 etablieren und beides, also Bahnen, wieder zusammenbringen. Und dazu gehört auch die Integration von Betrieb und Schienenstrang.
Hätten Sie denn Zuversicht, dass das jetzige Management der Bahn einen solchen Prozess auch managen könnte und bewältigen könnte und erfolgreich zu Ende bringen könnte?
Naja, das Management kann auch nicht alles, das muss man auch mal fairerweise sagen, und hat schon genug Probleme. Das Management könnte auf diesen Missstand stärker hinweisen. Ne, es ist natürlich ein hundertprozentiger Staatsbesitz, was die wesentlichen Teile sind. Und man hat ja angefangen mit InfraGo eine erste Scheinintegration zu machen. Herausgekommen ist eine Frühstücksgesellschaft, die auf das Dach der vorhandenen Bahnen sozusagen aufgestülpt worden ist mit noch mehr Bürokratie. Das hätten die beteiligten Manager schon selbstkritisch sagen können, das ist nicht die Integration, und dass sie das nicht selbstkritisch so gesehen haben, das ist eine Schwachstelle, das muss passieren. Ich bin da sehr skeptisch, weil natürlich auch die Länder sagen, jetzt haben wir die Regionalisierungsmittel, das sind also die Mittel zur Finanzierung der Schienenpersonennahverkehre, die nutzen wir natürlich, und denen das wieder zu nehmen, das ist ein großer politischer Kraftakt. Dabei könnten die Manager der Bahn helfen. Das wäre sicherlich eine gute Aufgabe für sie.
Die Bahn hat 211.000 Mitarbeiter, das ist eines der größten Unternehmen im Land. Die Produktivität sinkt beständig, immer mehr Lokführer fahren immer weniger Kilometer. Am Ende ist es ein Ausweis für Management, dem man mehr zutrauen würde?
Das sind die beschriebenen Strukturprobleme. Natürlich müssen wir auch da wieder sagen, natürlich bahnt sich jetzt eine zweite Modernisierungswelle an. Wir hatten bei der Bahnreform vor allen Dingen sehr viele Investments in neue Züge, also die alten Silberlinge, die wir Älteren noch kennen, in die man gerne ungern einsteigen wollte, wurden durch modernes Zugmaterial ersetzt. Man hatte wirklich wunderbare RE, RB, die kannte man vorher gar nicht. Die Unterscheidung zwischen Fernverkehr und Nahverkehr ist praktisch aufgehoben worden. Man fuhr wirklich gut. Jetzt kommt die zweite Modernisierungswelle, nämlich der Schienenstrang selber, die Digitalisierung der Schiene. Das ist immer mit Bremsspuren im wahrsten Sinne des Wortes verbunden. Aber da wir ja eine zerschlagene Bahn haben, wird das nicht vernünftig koordiniert und deshalb wird es immer unproduktiver und deshalb haben wir immer weniger Kilometerleistung und auch gerade im Güterverkehr merkt man das, umso mehr sind die Leistungsindikatoren nicht mehr vorhanden und dementsprechend wird auch im Güterverkehr immer weniger bestellt. Das heißt also, es geht langsam nach unten und das kann uns am Ende des Tages wirklich mal noch das Knick brechen.
Wir haben ja im vergangenen Jahr mit der Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, ein großes Modell gesehen, das eben in ganz kurzer Zeit komplett gesperrt werden sollte und dafür extrem schnell saniert werden sollte. Und das hat ja auch geklappt. Am Ende sollten die Pünktlichkeitszahlen viel, viel besser sein als vorher und das große Problem des Nadelöhrs sollte gelöst sein. Im Moment sieht es eher durchwachsen aus, die Bilanz. Die Bahn lobt sich dafür, die Fahrgäste jammern immer noch und immer wieder. Würden Sie sagen, das war ein gutes Beispiel, wie man Bahnsanierung machen kann, koordiniert und abgestimmt?
Nein, auf keinen Fall. Das war schon im Ansatz falsch. Schon deshalb, weil das alles organisiert worden ist von Menschen, die Autos haben. Das ist ja das Desaster, dass die meisten Bahner ja Auto fahren und ihr eigenes Unternehmen mehr oder weniger als Hobby betreiben. Das sind Leute wie Sie und mich sozusagen, die sich das antun. Also ich habe kein eigenes Auto, ich will kein eigenes Auto mehr. Ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal die Bahncard 100 erste Klasse für 7.999 Euro gekauft. Also ich glaube an die Bahn, aber ich fahre sie und nutze sie auch. Und dementsprechend sehe ich das natürlich völlig anders. Sie würden nie eine ganze Autobahn so sperren. Die Autobahnen werden mal übers Wochenende ganz kurz gesperrt oder über wenige Stunden. Ansonsten wird der Verkehrsfluss garantiert. Bei der Bahn sagt man, ach, da stelle ich mal den Betrieb ab. Bei der Riedbahn ging es ja noch, weil man redundante Strukturen hatten. Da sind praktisch drei parallele Stränge gewesen. Das war also wesentlich weniger schlimm als gedacht. Aber wir haben diese ganze Übung jetzt im Sommer nach Hamburg. Zum x-ten Male werden die Schienenstränge von Berlin nach Hamburg modernisiert und da werden monatelang überhaupt keine Züge fahren. Wie kann man sich sowas ausdenken? Monatelang keine Züge. Das ist schon im Ansatz ist das schon nicht passend und in der Ergebnisstruktur hat es natürlich längst nicht das geschafft. Wir haben jetzt eine etwas bessere Indikatorik, also wir haben bessere Werte, aber weiter hinter denen, die man ursprünglich hatte. Also da ist es immer wieder das Gleiche, es passt nicht zusammen. Und was man wirklich kritisieren muss, die Bahn hat das völlig überverkauft, hat diese ganz kurze Strecke so groß in den Mittelpunkt gestellt, hat einen enormen Aufwand bei den Schienenersatzverkehren produziert. Teuer, 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 kann ich nur sagen. Und jetzt in anderen Strecken, wie nach Hamburg, macht man das bei weitem nicht mehr so. Dann steht es nicht mehr so im Fokus. Also es ist unterm Strich kein Ansatz. Man muss unter dem rollenden Rad reparieren. Das ist ein alter Eisenbahnspruch, der muss weiter Gültigkeit haben. Kein Mensch würde, wie gesagt, an die Idee kommen, ganze Autobahnen für Monate oder gar Jahre sperren zu wollen.
Würden Sie denn der Bahn jetzt, und das ist ja abzusehen, dass in den Koalitionsverhandlungen auch noch einmal Milliarden für den Schienenverkehr locker gemacht werden, würden Sie der Bahn, so wie sie jetzt ist, mehr Geld geben?
Ich würde erst die Strukturreformen anmahnen und versuchen, das zurückzudrehen, das Rad im wahrsten Sinne des Wortes, die Integration wieder voranzutreiben. Aber auch da gehört zur Wahrheit natürlich, dass wir für 33.000 Kilometer Schiene, die wir insgesamt in Deutschland haben, nicht ausreichend Geld haben. Das haben wir zwar immer wieder mal gedacht und die 90er Jahre, Stichwort Börsengang der Deutschen Bahn AG, da war ja jetzt nicht so schlecht in der ansatzweise im Ansatz gedacht, denn man wusste, wir brauchen Geld und da gibt es eine Finanzierungsquelle, das sind die öffentlichen Haushalte und es ist natürlich der Fahrgast als Personenverkehr, aber auch als Güterverkehr, der dort was zahlen muss oder die Wettbewerber, die auf der Trasse was zahlen müssen. Deren Preisbereitschaft ist aber, ich sag mal, ausgeknautscht. Und jetzt fehlt uns aber immer noch das Geld. Wir haben alleine bei der Deutschen Bahn AG einen Modernisierungsrückstau von 100 Milliarden Euro. Die fehlen, um die Bahn überhaupt auf den State of the Art zu bringen, ne? Geschweige denn auszubauen, neu zu bauen. Das heißt, hier müssen wir auch dringend darüber nachdenken, wie kriegen wir neues Kapital, anderes Kapital, privates Kapital in diese Bahn hinein. Das heißt also, wir haben eine Strukturreform, Problem, das müssen wir lösen und ein Finanzierungsproblem.
Jetzt würde man ja denken, wenn jemand wie Sie fast 8.000 Euro für eine Jahresfahrkarte bezahlen muss, dass dann eigentlich doch über die Fahrscheine schon so viel Geld bei der Bahn ankommen muss, dass sie zumindest mehr als den Betrieb davon finanzieren kann.
Nein, das ist leider nicht so. Wir hatten einen Kostendeckungsgrad bei DB Regio, das ist also der Nahverkehr, der zu 65% etwa von der Deutschen Bahn AG noch betrieben wird. Den Rest machen die Wettbewerber, die wir eben schon erwähnt haben. Der ist etwa 33-34% gewesen. Das heißt, weit über 60% wird durch öffentliche Gelder hineingepumpt. Und auch beim Fernverkehr sind wir nicht mehr kostendeckend. Spätestens seit Corona buttern wir auch da hinzu. Die letzte Bilanz war ja eine 1,2 Milliarden Verlust. Geschichte. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, dieses komplizierte Netz ausschließlich durch Beiträge der Kunden oder auch der Trassenentgelte, die wir für die Wettbewerber einnehmen oder für die Güterverkehre, tatsächlich dieses Bahnnetz so zu betreiben. Das ist im Moment nicht der Fall. Das wird auch auf absehbare Zeit nicht der Fall sein können.
Sind denn die Tickets immer noch zu billig, obwohl ich finde ja, 8.000 Euro ist schon viel Geld für ein Jahr lang Bahnfahren.
Und da muss man wirklich fast jeden Tag fahren, um sich das dann sozusagen, damit sich das rentiert. Aber
Sie kriegen immerhin in der Lounge noch ein Bier und ein Croissant dazu.
Das stimmt. Und man hat auch eine Anzahl von Freigetränken. Das kommt auch dazu. Also das ist in der Tat ein wunderbarer Luxus. Aber man hat vor allen Dingen das Problem, dass man keine Zugbindung mehr hat. Also man kann den Zug nehmen, der gerade kommt. Aber jeder und jede, die in den letzten Jahren Bahn gefahren ist, als Privatperson weiß, das ist an der Grenze des Erträglichen. Also wenn man kein Planungsfuchs oder Füchsin ist und sich genau die günstigen Strecken zu den Zeiten mit den langen Planungsvoraussetzungen, wenn man sich das nicht antut, zahlt man richtig Schotter, um mal in der Sprache zu bleiben. Die Spontanfahrten sind überaus teuer. Wenn man sich dann noch den Luxus der ersten Klasse gönnt, ist das weit über der Akzeptanz derjenigen, die das in der Regel machen. Und diesen Aufwand, den man, wie gesagt, treiben muss, ist vom Kopf her so unglaublich aufwendig, dass man ihn eigentlich auch nicht haben möchte. Aber dann kriegt man eben keine günstigen Tickets. Das heißt, unterm Strich, lange Rede, kurzer Sinn, die Bahn ist jetzt schon zu teuer.
Heißt das, dass neben der Struktur, über die wir gesprochen haben, neben dem Managementproblem dieser komplexen Situationen, auch das Preissystem kaputt ist?
Ja, es ist durch die möglichen Digitalisierungsoptionen natürlich extrem kompliziert geworden. Wir hatten ja schon mal eine Preisreform so 2002, da wurde die Bahncard abgeschafft und dann hat man das versucht, dem entsprechenden Angeboten der Luftverkehrsindustrie anzupassen, also ganz spontane Preissenkungen, aber in der Regel für Leute, die nicht flexibel waren, doch teurere Preise zu verlangen, das ging ziemlich schief. Die Bahn ist eben dann doch für viele noch ein Grundverkehrsmittel, was sicherlich dadurch gut in den Köpfen der Menschen bleiben würde, wenn man verlässliche Preise hätte, die stabil und die unabhängig von meiner Buchungsvorlaufzeit sind und die auch unabhängig von einem enormen Aufwand, den ich vorher im Internet planen muss, sind. So, die Grundversorgung, die Grundbepreisung, die muss bleiben und dann kann ich ja immer, wie das früher auch der Fall war, Schnäppchenpreise, das macht jede Industrie, das macht jedes Angebot, was es im Einzelhandel gibt, immer gerne, die kann ich machen, aber die müssen vielleicht 10-15% der Landschaft darstellen und nicht wie heute fast 80-90% des Volumens darstellen. Das heißt, ich muss hier wieder das Kind, also die Bahn wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Grundversorgung mit einheitlichen, klar kalkulierbaren Preisen und der Rest kann durch viele Menschen, die dann sehr aktiv sind im Matching, die können sich dann die Schnäppchen noch raussuchen.
Wir haben aber ja ein System, das inzwischen durch ganz viele Sonderregelungen beeinflusst wird. Sie haben die Sonderpreise genannt, die in den weitaus größten Teil der Fahrscheine ausmachen. Es gibt wieder die Bahncards aller möglichen Arten. Es gibt das Deutschlandticket, mit dem ich im Nahverkehr hantieren kann. Taugt denn oder kann die Bahn denn nur mit solchen vielen verschiedenen Preissystemen am Ende das werden, was ja alle von ihr erwarten, nämlich der Kernverkehrsträger für die Verkehrswende?
Nein, die Bahn ist weit davon entfernt mit einem Anteil, ich sag mal, der gesamte öffentliche Personennahverkehr hat laut den neuesten Zahlen der Mobilität in Deutschland Untersuchungen 10-12%. Das ist also weit weg, ein Rückgrat der Verkehrswende zu sein. Das muss man einfach mal selbstkritisch sehen. Und auch der Fernverkehr hat, wie ich schon sagte, in den letzten Jahrzehnten nicht erheblich dazu genommen. Das hat Gründe. Und unter anderem, wie gesagt, durch die zerschlagene Struktur, keine gesamte integrierte Dienstleistung mehr gegenüber Kunden und eine unübersichtliche Preissituation, die auch dazu führt. Und auch die Mengenrabatte zum Beispiel durch eine Bahncard 100 sind ja kein Vorteil. Ne, das sind, wie gesagt, 8.000 Euro, das ist sehr, sehr viel Geld. Das fahren sie praktisch auch gar nicht ein. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und das ist zu teuer. Das macht keine andere Branche so, sondern sie müssen einen Vorteil davon haben. Wir haben, glaube ich, 50 oder 60.000 Bahncard 100 nur im Verkehr. Wir sind 61 Millionen. Man sieht, wie man bepreisen kann. Da muss man nur in die Schweiz gehen. Das GA, das berühmte GA, das Gesamtabonnement hat dort sehr viele Hunderttausende haben das. Das Halbtags haben fast die halbe Schweiz hat das. Das ist, das gehört zum Volkssport. Auch wenn ich ein Auto habe, hat man das,
weil das am billiger Ende ist.
Weil es viel, viel günstiger ist im Verhältnis und weil es einfach auch in der Leistungsangebotsstruktur alles kann. Man kann, zwischenzeitlich konnte man sogar Gondeln nutzen, das hat man jetzt wieder etwas zurückgeschraubt, aber da ist das alles aus einem Guss, alles attraktiv. Davon sind wir weit entfernt in unserer dezentralen Struktur. Aber das Preissystem der Bahn muss wieder ganz einfacher werden, transparenter werden und wirkliche Vorteile für Vielfahrer haben und natürlich auch für Schnäppchenjäger was bieten, aber nicht alles vermischen, ne, und am Ende des Tages eine Überkomplexität herstellen, die keiner mehr durchdringt.
Also so eine Art Deutschlandticket in groß?
Ja klar, das haben wir ja auch vorgeschlagen. Wir hatten ja das 9-Euro-Ticket, was mich auch persönlich, muss man auch sagen, völlig überrascht hat. Ich wurde auch in der Nacht angerufen und gefragt, was ich davon halte und ich habe auch gesagt, nichts. Und das war verkehrt. Wir hatten, ich sage das ja immer gerne, den Summer of Love. 3 Monate haben die Leute über, muss man sich vorstellen, 65 Millionen Tickets sind verkauft worden.
Es war im Jahr 2022 nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da hat man 3 Monate für 9 Euro im Monat fahren dürfen.
Man hat, wie gesagt, davon fast 65 Millionen Tickets verkauft und vor allen Dingen hat man Leute erreicht, die man schon lange verloren hatte. Also die Bahn, Busse und Bahnen ließen sich plötzlich emotionalisieren. Menschen mit 2 Autos in der Garage haben das Ticket gekauft, waren stolz, haben überall erzählt, ich hab's, das war in aller Munde. Kinder mit 4, 5, Familien mit 4, 5 Kindern sind plötzlich in den Bahnen gesichtet worden. Klar waren die Bahnen voll, zum Teil übervoll, aber es hat gezeigt, es kann funktionieren. Und was macht die Branche? Sie zerredet es selber. Die Länder zocken mit dem Bund über Kompensationszahlungen. Lange Zeit passiert nichts. Und dann wird eben dieses 49-Euro-Ticket geboren, was zu teuer ist, was jetzt schon 58 Euro kostet und diesen Elan nicht mehr hat, mit dem Ergebnis, dass das nur Menschen kaufen, die schon ÖV-affin sind, die eine Karte schon hatten. Also man hat keine Neukunden gewonnen und die, die das jetzt haben, fahren natürlich glücklich, weil beispielsweise in Berlin habe ich die Hälfte des Preises für das deutlich bessere Angebot, aber neue Menschen sind nicht hineingekommen und deshalb sagen wir, es muss 29 Euro kosten und es darf nicht nur den Nahverkehr, denn das 9-Euro-Ticket war ja nur für den Nahverkehr gültig, also für den ÖPNV, für die Stadtbusse, für die Tram, aber eben auch für die Regiobahnen und die roten Bahnen, wie das so schön heißt, bis zu 50, 60 Kilometer. Das muss ausgeweitet werden. 29 Euro für das gesamte Angebot an Schienenmöglichkeiten. Das muss es sein. Und noch, da sind wir noch nicht zu Ende, die letzte Meile und die erste Meile, also das Taxi, das Sammeltaxi von und zum Bahnhof muss auch drin sein. Dann hätten wir endlich mal Aussichten. Wir gehen davon aus, dass wir 40 bis 60 Millionen Menschen dann mit Tickets versorgen könnten, die aber nicht alle gleichzeitig fahren. Ich höre schon die Bahnen, das können wir doch gar nicht wegtransportieren. Das würde man gucken. Menschen sind flexibel, würden sich anpassen, aber wir würden endlich mal richtig Last auf der Schiene haben, wir hätten nicht endlich mal Begeisterung in der Schiene, man hätten dann am Ende auch mehr Einnahmen, als man jetzt hätte, weil eben 60 mal 29 sind dann schon ganz anders, als wenn man jetzt mit den 48 Euro mit ganz wenigen operiert. Aber da fehlt
also ehrlich gesagt, Herr Knie, Last auf der Schiene sehe ich jetzt schon, Vergnügen sehe ich nie. Also ich habe als Fahrgast natürlich jetzt auch schon das Gefühl, meine Güte, alle Bahnen sind knüppelknacke voll. Und ich will da jetzt auch nicht noch mehr haben.
Ja, das ist ja immer so, ne? Es ist immer zu voll. Aber es ist von den tatsächlichen objektiven Zahlen ist es nicht so. Wir haben eine Auslastung im Moment bei unter 30%. Das heißt, theoretisch ist sehr viel Luft. Natürlich gibt es, oder es gab, muss man besser sagen, eine Knüppelung. Das waren die üblichen Freitagnachmittags und die Sonntagsabends, Montagsmorgenszüge. Das hat sich aber durch das Homeoffice, durch die zeit- und ortsflexible Arbeitsstruktur, die wir mittlerweile haben, völlig verschoben. Wir haben völlig andere Verkehrsmengeneffekte. Wir haben keine klassischen Peaks mehr. Das ist für den Schienenverkehr gut, weil er die Peaks ja nie richtig abarbeitet. Klar muss man das Zugangebot, was übrigens auch noch steigerungsfähig wäre, ne, auch mit der bestehenden Infrastruktur kann man schon die einen oder anderen Waggon anhängen, kann man die Kapazitäten noch erhöhen, aber in der Tat würde es in den Zügen voller. Aber das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn es gut gemanagt wird, am Ende des Tages kein Problem.
Und würde das heißen, dass die Bahn nie kostendeckend fährt, sondern dass die Bahn immer erstens ein öffentliches Unternehmen bleibt und zweitens eines, das Zuschüsse braucht, also selbst wenn es blendend gemanagt wäre, selbst wenn all diese Infrastrukturinvestitionen, die jetzt noch nachgeholt werden müssen, gemacht werden, würde die Bahn dann am Ende trotzdem ein Unternehmen sein, das praktisch permanent durch Steuermittel bezuschusst werden müsste.
Ja, das ist der Fall. Sehen wir uns mal die wunderbare Schweiz an. Denn die Schweizer lieben ihre Bahn, aber sie finanzieren sie auch mit erheblichen Mengen an Geld. Und sie haben sehr viele Fahrgäste, die sehr teure Tickets bezahlen. Wie, und das muss man auch klar dazu sagen, kein anderes Verkehrsmittel auskömmlich ist. Auch das Auto wird ja bezuschusst. Ne? Allein das MIV-System, also das System des motorisierten Individualverkehrs, das sind die PKWs und LKWs, kosten uns jährlich 120 Milliarden. Und an Kfz- und Mineralsteuer kommen 60 Milliarden rein. Das heißt, auch dort wird zugeschossen. Das heißt, der Staat, auch die Europäische Union, hat ja als Grundangebot die Absenkung des Widerstandes des Raumes gemacht. Also die Menschen sollten sich freier bewegen können, sollten sich leichter bewegen können, sie sollten sich viel mehr bewegen können durch den Raum, sie sollten andere Länder bekommen, die Güter sollten sich natürlich bewegen können. Und deshalb haben wir uns eine Infrastruktur gegönnt, die extrem aufwendig ist, die extrem gut ist, gemessen an früheren Jahrzehnten, aber die eben auch extrem teuer ist und die nicht, um das eindeutig zu sagen, bei keinem der Verkehrsträger, gilt auch für die Binnenschifffahrt, gilt im Übrigen ganz besonders für die Luftfahrtindustrie, gilt aber für die Schiene und gilt auch für die Straße, nicht durch Entgelte der Menschen, die sie nutzen, bezahlt wird. Das wird überall durch Finanzmittel, die wir alle bezahlen, kompensiert.
Und wenn wir das jetzt mal als gegeben hinnehmen, können Sie sich als Verkehrsexperte eine Bahn zu Ihren Lebzeiten noch vorstellen, die geschmeidig fährt, wo die Kunden sagen, okay, dafür geben wir gerne auch ein bisschen Steuergeld hin und wir zahlen für unsere Tickets aber auch regulär und ordentlich, weil wir das wollen und weil wir dieses Unternehmen gut finden?
Ja, durch meinen Kauf der Bahncard habe ich ja schon das demonstriert.
Zumindest die Hoffnung ausgedrückt.
Ich habe der Bahn sozusagen einen Kredit gegeben, wieder mal zum fünften Mal hintereinander, in der Hoffnung, dass es besser wird. Und natürlich gibt es immer wieder wunderbare Erlebnisse, wo man wirklich im Zug sitzt und denkt, wow, das geht gar nicht besser. Und diese wenigen Erlebnisse, die wahrscheinlich einmal im Monat nur sind, die helfen einem dann doch und nähren die Idee, dass es diese Bahn geben könnte. Es sind nicht viele Dinge, die man ändern muss. Wie gesagt, die Länder müssen dazu überzeugt werden, sich zu integrieren wieder mit ihrem Nahverkehr. Wenn wir das tun, wenn wir diese wenigen Sachen tun, dann kriegen wir auch die Bahn wieder flott. Ne? Und es müssen mehr Menschen, die Bahn noch nutzen, ins Management der Bahn. So muss man sagen. Das gilt nicht für den Vorstandsvorsitzenden. Das ist ein Bahner, der fährt auf die Bahn. Da muss ich Richard Lutz wirklich ausnehmen. Aber viele seiner Kolleginnen und Kollegen fahren dann doch klammheimlich mehrheitlich das Auto als Hauptverkehrsmittel. Das kann es nicht für Bahner sein. Die Bahn muss wieder produktstolz entwickeln und da bin ich mir ganz sicher, dass wir dann ganz schnell wieder eine Bahn hinkriegen, die wir alle lieben und die wir auch alle nutzen.
Dann wollen wir doch mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, Herr Knie, und Sie kaufen sich fürs nächste Jahr nochmal eine Bahncard 100 First. Um der Bahn noch wieder einen Kredit zu geben.
Das will ich doch hoffen, wie gesagt auch. Und ich bin ganz optimistisch, dass ich mir nächstes Jahr wieder eine kaufe.
Dankeschön, Herr Knie.
Gerne doch.
Ja, und Ihnen und euch auch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Dann gibt es die nächste Tonspur. Ihre Ursula Wagenfeld. Tschüss.